Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Guten Morgen, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Gottesdienst heute Morgen hier in der Kirche in Medenbach. Besonders begrüße ich Dr. Armin Schwalsenberg aus Herborn, der uns heute in dem Gottesdienst die Predigt halten wird. Das Thema ist das Kreuz mit der Wahrheit. Ich wünsche euch jetzt schon mal Gottes Segen für den Gottesdienst. Ich fange erst mal an mit den Abkündigungen. Am Montag ist Gebetskreis. Um 19.15 Uhr und 20 Uhr ist dann anschließend die Chorstunde. Dienstag um 16 Uhr ist der Konfirmandenunterricht. Mittwoch um 14.30 Uhr Kinderkreis. Freitag um 19.30 Uhr der Teenkreis Champ. Am Sonntag um 11 Uhr Gottesdienst mit Uwe Seibert und auch um 11 Uhr Kindergottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 92,20 Euro. Herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt. Nun noch ein Anliegen von der Mädchenjungscha. Wir haben heute ein Geburtstagskind, das ist die Amy Steiner. Die hat heute Geburtstag, kannst du bitte mal aufstehen? Die wird heute 13 Jahre alt. Ja, ich gratuliere dir von hier aus ganz herzlich. Wir kennen uns, glaube ich, nicht, aber ich kenne deinen Opa. Ist der heute auch da? Nee, schade, der kann dann zum nächsten Gottesdienst mitkommen. Ja, du darfst dir ein Lied wünschen. Okay, dann singen wir Happy Birthday. Wer möchte das denn mal anstimmen? Ja, eine Info habe ich noch für dich, Armin. Es geht darum, wir haben letzten Monat den Gottesdienst anders 10 Jahre gefeiert. Du warst ja in diesen 10 Jahren bestimmt auch öfter hier. Medenbach zum Gottesdienst anders und dir auch nochmal Dank dafür. Und ja, das ist schon was Besonderes, dass wir diese 10 Jahre Gottesdienst anders feiern konnten. Es ist ja nicht das Einzige, was wir haben. Wir haben ja noch mehr Sachen, die uns auszeichnen, auch als Gemeinde, wo wir auch stolz sein können, nicht nur sagen können, ah, die anderen Gemeinden, die haben das noch oder machen dieses noch, dass wir auch mal stolz drauf sind, was wir haben. Das ist zum Beispiel dieser Gottesdienst anders oder beim CVJM die Entenjagd oder die Herbstwanderung oder ein Himmelfahrtsgottesdienst an der Grillhütte in Medenbach. Da warst du ja auch schon, Armin, bei der Entenjagd warst du ja auch im Boden. Das ist ja auch, was uns als Gemeinde auszeichnet, wo wir auch mal stolz drauf sein können. Heute Morgen fiel mir das so ein, das mal heute Morgen so zu sagen. Ja, wir beginnen und diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das nächste Lied wird jetzt am Beamer gezeigt werden und danach beten wir mit Andrea das Eingangsgebet. Thank you.
Ich bin zwar nicht die Andrea, aber wir möchten beten. Ich bitte uns dazu, soweit es möglich ist, aufzustehen. Unser himmlischer Vater, wir sind heute Morgen hier, um dich zu feiern, zu loben und dir zu danken. Dein Wort zu hören als Stärkung für unseren Alltag, denn wir dürfen wissen, du bist da. Wir können immer zu dir kommen mit allem, was wir auf dem Herzen haben, mit unserer Freude, mit unserem Ärger und unseren Sorgen. Wir dürfen unsere Hoffnungen und Träume vor dich bringen. Wir dürfen zu dir kommen, wenn wir enttäuscht sind von uns selber oder auch von anderen. Wenn Unsicherheiten uns prägen, uns plagen und wir nur Begrenzungen sehen. Wenn wir Erfolge feiern oder Niederlagen hinnehmen müssen. Ja, wir kommen zu dir mit allem, was den Alltag schön und auch schwer macht. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass du uns findest, wenn wir dich suchen. Dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Dass du da bist, wenn wir dich brauchen. Dafür, himmlischer Vater, sagen wir dir Dank. Alle Zeit. Herr, wir danken dir, dass Armin Schwalfenberg heute zu uns gekommen ist. Wir bitten dich, segne ihn und diesen Gottesdienst. In Jesu Namen beten wir. Amen. Die Kinder gehen jetzt in den Kindergottesdienst und wir singen das nächste Lied.
Ich fange erst an, wenn die Präsentation auch aufgezeigt wird. Weil nach meinem Ablauf kommt noch jemand anders vorher. Können wir die haben? Damit ich weiß, was ich sagen soll. Wahrheit soll das heißen. Gut, das Kreuz mit der Wahrheit, darum soll es heute Morgen gehen. Vielleicht zum Anfang mal eine Frage, wie sind Sie erzogen worden? Wer ist denn zur Lüge erzogen worden von Ihnen? Mal die Hand hoch. Wessen Eltern haben gesagt, das ist wichtig, dass du das Lügen lernst? Es hat also anscheinend funktioniert, diese Erziehung, ja? Weil keiner sich meldet. Also ich bin zur Wahrheit erzogen worden. Meine Eltern haben unheimlich Wert darauf gelegt, dass man die Wahrheit sagt. Und ich habe das so richtig verinnerlicht. Und ich habe dann eines Tages meine Oma, die bei uns mit im Haus gelebt hat, erlebt, wie sie gelogen hat am Mittagstisch. Und da habe ich gesagt, Oma, du hast gelogen. Eieiei. Da hätten Sie mal meine Eltern hören müssen. Ich war wie geschockt. Es war ein traumatisches Erlebnis. Ich sollte mich entschuldigen. Und das ging in mir hin und her. Du hast doch die Wahrheit gesagt. Die Oma hat gelogen. Und dann habe ich mich hinterher entschuldigt. Ich habe das dann so verklausuliert und so, dass ich irgendwie... Auf jeden Fall, ich habe sofort als junges Kind schon gemerkt, das ist gar nicht so einfach mit dieser Wahrheit, die Wahrheit sagen. Was meinen Sie denn, welches der Beruf ist, wo am meisten gelogen wird? Welchen Beruf haben Sie? Also Bankmann, ja klar, Beratung, ja. 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 Sehen Sie? Das ist ja der richtige, das ist die richtige Antwort. Ja. Die andere ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, aber ich bin ja Rechtsanwalt und ich werde immer wieder gefragt, wie kannst du das überhaupt sein? Als Christ Rechtsanwalt, ja, da wird doch gelogen, dass sich die Balken biegen. Das war auch mein Problem. Das zweite Mal im Grunde genommen gravierend mit der Wahrheit. Weil Gott hat mich so geführt, dass ich Rechtsanwalt werden sollte. Ich wollte das überhaupt nicht. Ich wäre auch heute lieber was anderes. Weiß zwar nicht was, aber vielleicht hat Gott gedacht, das ist das Einzige, was er kann. Auf jeden Fall habe ich gesagt, Mensch, Luther hat schon gesagt, Mensch, das sind die schlimmsten Leute. Ja, also Jura, das sollte man nicht machen und Anwälte sind dann ganz besonders schlimm. Das Interessante ist, nachdem ich dann Anwalt geworden bin, habe ich mich mal auseinandergesetzt mit meinem Berufsstand und wir haben eine Berufsordnung, das heißt Bundesrechtsanwaltsordnung. Und da gibt es den Paragraphen 43a, das sind die Grundpflichten festgelegt und da heißt es, der Rechtsanwalt, was ist denn mit der Präsentation? Der sollte Text, müsste da erscheinen. Ja, nee, das Bild passt dazu. Ist ja kein. Dann lese ich es einfach vor, ist gut ja, dass ich mir aufgeschrieben habe. Der Rechtsanwalt darf sich bei seiner Berufsausübung nicht unsachlich verhalten. Unsachlich ist insbesondere ein Verhalten, bei dem es sich um die bewusste Verbreitung von Unwahrheiten oder solche herabsetzenden Äußerungen handelt, zu denen andere Beteiligte oder der Verfahrensablauf keinen Anlass gegeben haben. Das heißt also, in meiner Berufsordnung steht drin, dass ich nicht lügen darf. Wie ist das in Ihrem Beruf? Haben Sie eine Berufsordnung, wo das drin steht? Also die Antwort ist falsch. Wir dürfen nicht lügen. Alle anderen dürfen es anscheinend. Ich kann aber nicht ausschließen, dass in meinem Berufsstand nicht auch gelogen wird. Das ist wie bei allen Berufen so und bei allen Gesetzen. Es gibt auch Leute, die sich da nicht dran halten und dagegen verstoßen. Auf jeden Fall ist es bei uns so, dass, wie gesagt, wir der Wahrheit eigentlich verpflichtet sind. Aber, mal schauen, ist das nicht eigentlich bei uns Christen insgesamt so, dass wir nicht lügen sollen? Der Paulus hat schon in Epheser 4, Vers 25 zu den Ephesern gesagt, hört auf zu lügen und sagt einander die Wahrheit. Eine Aufforderung an alle Christen. Ist das aber überhaupt möglich? Woran kann ich denn eigentlich Lüge erkennen? Woran kann ich Wahrheit erkennen? Pinocchio kennen Sie alle. Das ist ja einfach, ja? Wenn der lügt, dann wächst die Nase. Aber so einfach ist das nicht bei uns Menschen. Man sieht das einem unter Umständen nicht an, ob jemand die Wahrheit sagt oder ob er lügt. Wobei, ganz stimmt das nicht. Wenn ich selbst weiß, dass das, was ich sage, nicht die Wahrheit ist, dann ist es eigentlich ganz einfach. Also es gibt ganz viele Situationen, wo Sie selbst auch ganz klar sagen können, ich weiß, was wahr ist und was nicht wahr ist, weil es in mein Wissen gestellt ist. Aber es gibt halt auch sehr viel kompliziertere Vorgänge. Zum Beispiel Manfred Hausmann hat es einmal versucht, so zu kennzeichnen, die Wahrheit ist unendlich viel größer und tiefer als die Richtigkeit. Etwas kann richtig sein und trotzdem ist es nicht wahr. Vielleicht war das auch das Problem mit meiner Oma, dass ich abgestellt habe auf die Richtigkeit. Aber es war vielleicht doch nicht wahr, es so zu formulieren. Paulus sagt das selbst auch im Epheserbrief. Da sagt er nämlich, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Das ist noch etwas anders, als jemandem die nackte Wahrheit zu sagen. Aber zum Teil ist es auch so, dass es schwierig ist, überhaupt festzustellen, was ist Wahrheit. Wir leben ja heute in einer Zeit, die geprägt ist durch sogenannte Fake News. Ich würde mal fragen, vor 5 Jahren, wussten Sie da, dass es den Begriff überhaupt gab? Kannte ich gar nicht. Ja, das ist was ganz Neues, aber das kennzeichnet unsere Zeit. Wir sind eigentlich eine Generation, die über so viel Wissen verfügt und so viel Zugänge zu Wissen hat, wie keine andere Generation vor uns. Allein über das Internet, ja, können wir Zugriff haben auf alle möglichen Informationen. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir ja auch dadurch geplagt werden, durch diese Informationen, weil im Grunde genommen auch ganz viel Desinformation darunter ist. Ich glaube, dass die Menschen vor 100 Jahren nicht so viele Informationen hatten, aber sie waren sich relativ sicher, dass das, was sie hörten, auch stimmte. Heute ist es so, ja, dass wenn sie eine Meinung hören, sofort eine Gegenmeinung hören. Dass ganz bewusst auch Desinformationen gestreut werden oder auch irgendwelche Dinge in die Welt gesetzt werden. Wissen Sie Bescheid über den Coronavirus? Das ist ja interessant. Man hört viel, aber man weiß nicht, kann ich dem glauben? Ist die Informationspolitik von China, ist die wirklich wahrhaftig? Wissen die überhaupt vielleicht selbst, wie es darum aussieht? Oder bei der Frage politischer Beeinflussung, wenn man zum Beispiel an die Wahl in Amerika denkt, da kommen jetzt schon wieder die Gerüchte auf, dass die Russen da versuchen, auch ganz bewusst Desinformationen in den Markt zu senden. Wie ist das? Können wir uns sicher sein, dass das, was wir hören, was wir recherchieren, auch tatsächlich wahr ist? Wir merken ganz schnell, das ist nicht so einfach mit der Wahrheit. Wie ist denn hier? Was sehen Sie denn? Das ist ja ein ganz bekanntes Bild. Wahrscheinlich die, die es kennen, sagen, ja, wir sehen eine alte und eine junge Frau. Wer es nicht weiß, ja, der wird vielleicht sagen, ach, ich sehe nur eine junge Frau. Oder ich sehe nur eine alte Frau. Was ist wahr? Wenn ich Ihnen jetzt eine Münze zeigen würde, ja, dann würden die einen sagen, ja, da ist eine Zahl drauf. Die anderen sagen, nein, das stimmt nicht. Und beides ist wahr. Und auch damit habe ich häufig in meinem Beruf zu tun. Ja, wenn ich Zeugen höre, dann denke ich, die waren nicht am gleichen Tag an der gleichen Stelle. Weil der eine erzählt das, der andere erzählt das. Und man denkt, das kann doch nicht zusammengehen. Und trotzdem kann es unter Umständen wahr sein. Weil es zwei Seiten schildert, wie Dinge erlebt werden, wie man sie gesehen hat. Also, es ist nicht so einfach mit der Wahrheit. Und manchmal hat man vielleicht sogar das Gefühl, dass wir blind sind für die Wahrheit. Dass wir im Grunde genommen gar nicht im Tiefsten ermessen können, was Wahrheit ist. So wie hier die Blinden, ja, die ertasten den Elefanten. Und der eine sagt, ja, das ist ein Baum. Der andere sagt, das ist eine Schlange. Der dritte sagt, das ist ein Pinsel oder ein Seil oder was auch immer. Aber weil er auch nur einen Teil ertastet. Und selbst dabei liegt er falsch. Und so habe ich manchmal das Gefühl, dass es auch bei uns ist, mit dem Umgang mit Wahrheit, dass wir im Grunde genommen gar nicht in der Lage sind, die Wahrheit in ihrer Vollständigkeit umfassend zu begreifen. Und dann kommen wir zu einem ganz bekannten Ausspruch, nämlich von Pilatus, der dann gesagt hat, was ist Wahrheit? Was ist eigentlich Wahrheit? Das kann eine Ausrede sein. Bei Pilatus war es vielleicht diese Ausrede in der Auseinandersetzung im Gegenüber zu Jesus. Aber das kann auch ein wirkliches Erkennen sein, nachdem man sich lange, lange mit der Frage der Wahrheit beschäftigt hat. Dass man nämlich merkt, so einfach ist das nicht mit der Wahrheit. Das ist nicht Plus und Minus. Sondern da gibt es unter Umständen auch Grauzonen, da gibt es unterschiedliche Ansichten und von daher wird deutlich, auch bei längerer Beschäftigung mit dieser Thematik, das ist ein Kreuz mit der Wahrheit. Das ist nicht so einfach. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Einschub machen. Es ist ja eben schon gesagt worden, dass dieser Gottesdienst anders, ich habe mal ein anderes Emblem genommen, ich wusste nicht, welches ihr hier habt, dass der ja jetzt schon seit längerer Zeit besteht. Ich weiß jetzt nicht, was der Sinn des Gottesdienstes anders ist. Ich habe zuerst mal gedacht, du darfst kein weißes Hemd und keinen Schlips anziehen. Also rein äußerlich musst du schon mal ein bisschen lockerer hier rüberkommen. Ich darf nicht auf der Kanzel stehen, sondern so ein bisschen hier so rumgehen. Und so. Das ist so die äußere Form. Vielleicht spielt die Musik auch sonst nicht. Aber könnte Gottesdienst anders nicht vielleicht auch etwas dahingehend bedeuten, dass wir aus diesem Gottesdienst anders herausgehen, dass wir uns überlegen, was muss anders werden in meinem Alltag. Und dazu möchte ich Sie heute Morgen herausfordern, einfach mal zu schauen bei dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, wo gibt es da Punkte, ja, die mich herausfordern, mit dieser Wahrheitsfrage nochmal ganz anders umzugehen. Vielleicht irgendeinen kleinen Punkt, wo Sie sagen, ja, da möchte ich auch in meinem Leben anders werden. Nicht nur Gottesdienst anders, sondern auch mein Umgang mit der Wahrheitsfrage soll sich verändern. Denn das Interessante ist, Jesus selbst hat einen Weg zur Wahrheit aufgezeigt. Und zwar sagt er in Johannes 8, Vers 31 und 32, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus zeigt also praktisch drei Schritte zur Wahrheit auf und denen wollen wir nachgehen heute Morgen. Wobei ich deutlich machen möchte, es ist nicht so, dass man den ersten Schritt macht und dann hat man ihn hinter sich, sondern man muss sich das so vorstellen, dass dieser Schritt auch immer wieder neu gemacht werden muss. Ja, das ist ein andauerndes Gehen. Aber der erste Schritt, um den es hier gehen soll, die erste Phase, ist an dem Wort von Jesus bleiben. Ich weiß nicht, woran Sie hängen. Es sind gar keine Konfirmanden hier, oder? Schade. Haben Sie ein Smartphone? Wie lange hängen Sie am Smartphone? Also es ist interessant, ja, meine Frau sitzt da hinten. Wir waren mal zum Frühstück da in Siegen, in so einem, hatte ich zum Geburtstag geschenkt bekommen, und saßen da am Tisch, haben uns unterhalten beim Frühstück und am Nachbartisch saßen drei junge Mädchen, hatten ein wunderbares Frühstück da vor sich, waren am Fotografieren des Frühstücks und haben das weggeschickt und so weiter, saßen sich stumm die ganze Zeit rum. Wir haben gedacht, was machen die da? Ja? Das ist ja interessant, ja, wie man heutzutage an so einem technischen Gerät hängt. Aber ich glaube, dass wir Älteren auch an technischen Geräten hängen. Also ich zum Beispiel am Fernseher. Ja, ich bin fernsehsüchtig. Ich brauche das, um runterzukommen und so weiter. Ich weiß nicht, woran Sie hängen, wo Sie mit Zeit verbringen. Das, was mich in der Vorbereitung erschrocken hat, wenn ich die Zeit mal im Verhältnis zu dem setze, was ich mit Gottes Wort verbringe am Tag, dann erschrecke ich. Also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, die Bibel einmal ganz durchzulesen. Es gibt extra so Bibeln, Jahresbibeln, wo man jeden Tag Abschnitte liest, ja, und dann ist man in einem Jahr durch. Das dauert pro Tag, was meinen Sie, wie lange? Wie? Eine Viertelstunde, das würde ich auch sagen. Kommt darauf an, wie schnell man liest, aber ungefähr eine Viertelstunde. Das ist die Zeit der Tagesschau. Ich habe gemerkt, Mensch, nur so wenig Zeit nimmst du dir für Gottes Wort. Okay, bei mir kommt vielleicht noch ab und zu mal Predigtvorbereitung dazu und so weiter, aber im Grunde genommen eine Viertelstunde nur. Und wofür nimmst du dir sonst alles Zeit? Manchmal gucke ich auch Tagesthemen. Dauert schon länger. Oder Phoenix. Oder wer weiß wie lange. Ich finde, das ist vielleicht wichtig, dass wir uns das mal rein quantitativ vor Augen halten. Wie viel Zeit nehme ich mir, um in der Nähe von den Worten von Jesus zu sein? Wie viel Zeit nehme ich mir für die Wahrheit? Welchen Raum nimmt Gottes Wort ein? Was sollte sich da vielleicht verändern? Aber es geht nicht nur um die Frage der Quantität, sondern auch um die Frage natürlich der Qualität. Hören, aber wie? Wenn man hineinschaut ins Alte Testament, dann wird dort die alttestamentliche Priesterweihe geschildert in 2. Mose 29. Und das Interessante ist, dass zur Priesterweihe dazugehörte, dass dem Priester das Ohr geöffnet wurde. Das war ein ganz wichtiger Punkt bei der Priesterweihe, weil gesagt wurde, es reicht nicht aus, dass der Priester irgendwelche Weihehandlungen da macht, sondern das Entscheidende ist, dass ihm das Ohr geöffnet wird, damit er auf Gott hören kann. Und erst dadurch wird er in die Lage versetzt, dann auch zu dienen. Es geht also nicht nur auch für uns darum, dass wir eine Viertelstunde in der Bibel lesen oder vielleicht eine halbe Stunde oder nur 5 Minuten oder was auch immer, sondern es geht darum, wie lese ich? Lese ich mit einem offenen Ohr? Und Ohr stand früher im Alten Testament auch immer dafür, dass es ins Herz gegangen ist. Also Ohr war nicht nur das akustische Vernehmen von Worten, sondern auch, wie ich sie aufnehme. Und das ist ja in unserer heutigen Zeit auch sehr viel schwieriger geworden, weil ja so viele Dinge auf uns einstürmen, ja so viele Dinge ja uns davon abhalten, stille zu werden, um wirklich zuzuhören. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, bevor wir in die Nähe von den Worten von Jesus kommen, wirklich Gott darum bitten, dass er uns das Ohr öffnet. Vielleicht auch hier die Anfrage und Herausforderung, wie bereit bin ich zu hören? Wie nötig habe ich es, dass ich Gott darum bitte, dass er ja mein Ohr vorbereitet und auch mein Herz? Danach kommt der Punkt, dass sein Wort zu meinem Wort wird. An dem Wort von Jesus bleiben bedeutet nämlich auch, dass seine Worte zu meinen Worten werden. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich in den Dialog mit Jesus eintreten darf, dass ich ihn fragen darf, was bedeutet das, was jetzt dort steht, für mich und mein Leben? Was habe ich da mit zu tun? Wie komme ich darin vor? Dass sein Wort zu meinem Wort wird, dass sein Wort zum Trost für mich wird, zur Herausforderung, vielleicht auch zur Anklage, vielleicht dadurch eine Vision entsteht, dass es lebendig wird für meinen Alltag. Ich weiß nicht, wo Sie das vielleicht schon in Ihrem Leben erlebt haben, aber bitten Sie doch Gott darum, dass das in Zukunft so ist, dass Sie es nicht mit toten Buchstaben zu tun haben, sondern dass Gott ganz konkret in Ihr Leben hineinspricht und sein Wort zu Ihrem Wort wird. Und dann gehört weiter dazu, dass wir auf sein Wort vertrauen. Weil häufig ist es so, dass die Worte von Jesus uns hineinführen in die Vertrauensfrage. Und ohne einen Vertrauensschritt werden wir nicht in der Wahrheitsfrage vorankommen. Wir werden nicht erfahren, ob das stimmt, was Jesus sagt. Ich will Ihnen das verdeutlichen. Ist jemand bereit, mir 5 Euro zu geben? Er wird von mir dafür mehr bekommen. Er wird mehr bekommen. Ist jemand bereit dazu? Keiner. Haben alle nur 1 Euro eingesteckt, weil sie gedacht haben, da brauche ich auch nur in die Kollekte zu werfen. So, hier sind 5 Euro. Jemand, der vertraut. So, dann schauen wir mal. Das sind 10 Euro. Bitteschön. Jetzt zählt sie auch noch nach. Das ist nur ein bisschen Vertrauen. Tolle Sache, oder? Einmal vertraut, schon mehr bekommen. 100%. Ja, das ist... So einfach geht das Vertrauen. Aber so schwer ist es vielleicht auch. Weil man denkt nämlich, ja, ist das Geld, was ich zurückbekomme? Oder ist das vielleicht nur ein Blumenstrauß? Habe ich nichts von, muss ich meiner Frau weitergeben? Oder was auch immer. Also, nee, habe ich doch dann was von. Er guckt gerade. Ja, was ich damit sagen will ist, wie ist das, wenn Jesus etwas von mir bittet und mir zusagt, du bekommst mehr? Das wird uns ganz häufig begegnen, wenn wir uns am Wort von Jesus orientieren. Und da geht es ja nicht nur um 5 Euro, sondern um sehr viel mehr. Aber bin ich bereit, diesem Wort dann auch tatsächlich zu vertrauen? Jetzt hatten Sie es ja relativ leicht, weil Sie haben gedacht, der Schwalbenberg, der wird sich schon nichts erlauben hier im Gottesdienst. Ja. Aber das ist etwas, wo auch Risiko dahinter steht. Aber das gehört dazu, dass wir nämlich zum zweiten Schritt kommen, nämlich, dass wir die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit zu erkennen, bedeutet immer bei Jesus, dass wir auch ein Wagnis eingehen. Glaube ist nichts für Feiglinge. Das erfordert Mut. Das betrifft nämlich meine ganze Person, mein ganzes Leben, meinen gesamten Alltag. Aber wenn ich dazu bereit bin, dann werde ich dazu kommen, dass ich die Wahrheit über mich erkenne zunächst. Ich weiß nicht, haben Sie das schon mal erlebt, wenn so ein kleines Kind das erste Mal vorm Spiegel steht und plötzlich erkennt, das hat was mit mir zu tun? Und dann weiter erkennt, das bin ja ich. So ergeht es einem, wenn man in der Bibel liest. Da merkt man plötzlich, da bin ich gemeint. Da geht es um mich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wort wirklich ernst nehmen. Lesen Sie zum Beispiel mal die Bergpredigt. So wie sie da steht. Nicht sofort alles relativieren. Wie Jesus da die 10 Gebote verschärft. Wie ernst Gott Sünde nimmt. Ich habe ja eben so ein bisschen erzählt, dass ich schon so die Jahresbibel lese. Da fängt natürlich alles an mit dem Opferkult auch bei den Juden. Wenn man sich das liest, Seite für Seite, wie auf welches Vergehen ja mit dem Tode reagiert wird oder was für Opfer dafür erforderlich sind. Da merkt man, wie ernst Gott Sünde nimmt. Da erschrickt man. Denn eigentlich ist es doch so, dass wir meinen, ach, so schlecht bin ich gar nicht. Oder? Im Vergleich zu anderen Leuten sind wir doch ganz in Ordnung. Ich vor allen Dingen, ja, ich habe ja häufiger auch mit Straftätern zu tun. Also, da fühlt man sich doch gut. Aber ist das wirklich so? Sind wir gut? Wenn wir in der Bibel lesen, da wird gesagt, nee, das ist nicht so. Wenn ich die Maßstäbe Gottes an dein Leben anlege, dann kannst du denen in keinster Weise entsprechen. Das ist so, ja, wie wenn du versuchen würdest, aus eigener Kraft von Hamburg nach New York ja, übers Meer zu schwimmen. Haben Sie es mal probiert? Wissen Sie, wie viele Kilometer das sind? Luftlinie 7000. Wenn Sie jetzt pro Stunde 2 Kilometer schaffen, ja, dann sind Sie 3500 Stunden unterwegs und das sind ungefähr 146 Tage. Schaffen Sie das? Nee. Also ich wäre jetzt jemand, der es vielleicht aus dem Hafen aus Hamburg noch rausschafft. Ja, vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die ganz besonders sportlich sind, die schaffen es ja dann vielleicht noch bis zur Elbmündung. Manche bleiben schon im Hafen hängen und gehen da unter. Aber das ist egal. Wir werden es alle nicht schaffen. Ja, vielleicht sind wir ein bisschen besser als andere, aber es nützt uns nichts. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass wir die Wahrheit über uns selbst erkennen. Wir sind nicht in der Lage, selbst ja, wirklich an das Ufer zu kommen. Denn wenn wir diese Wahrheit über uns erkennen, dann werden wir auch nur erkennen, welche Wahrheit in Jesus Christus liegt. Wenn wir merken, in welcher ausweglosen Situation wir uns befinden, nur dann werden wir ermessen können, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich glaube, dass das etwas ganz Wunderbares ist, wenn man erkennt, ich bin von Gott getrennt, mit dem Tode ist alles aus, für mich gibt es kein ewiges Leben. Und dann aber in einem zweiten Schritt die Wahrheit erfährt, dass in Jesus mir all dies gegeben wird. Ich glaube, das ist ein unheimlich ja, befreiendes Erlebnis. Aber nur auf diesem Hintergrund können wir wirklich erkennen, was Jesus für uns getan hat. Welche Liebe Gott gegen uns hat. Gott steht auf unserer Seite. Und wenn wir das erkennen, dann werden wir zum nächsten Schritt kommen, nämlich dem dritten, dass die Wahrheit uns frei macht. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, wenn ich weiß, dass der Allmächtige, der, der alles geschaffen hat, dass der auf meiner Seite steht, dass Gott mir gnädig ist. Das bedeutet, dass diese Wahrheit mich wirklich frei macht. Und zwar frei wovon? Nämlich, dass Jesus mich frei macht von meinen Sünden. Er ist für sie gestorben. Das ist die Wahrheit. Die Frage ist, ist diese Wahrheit auch zu meiner persönlichen Wahrheit schon geworden? Ich weiß nicht, haben Sie schon mal eine Lebensbeichte abgelegt? Es kann unheimlich befreiend sein, dass man einmal vor einem anderen Menschen, vor Gott, all das benennt, was einen noch im Leben belastet. Und sagt, Herr, dafür bist du gestorben, hab Dank dafür. Wenn Sie irgendetwas quält aus Ihrer Vergangenheit, vielleicht ja, machen Sie das einmal. Dass Sie einen Menschen suchen, einen Christen, ja, der bereit ist, mit Ihnen das zu besprechen, der Ihnen die Lebensbeichte abnimmt, sodass Sie wirklich befreit Ihren weiteren Lebensweg gehen können. Wenn Sie niemanden finden, meine Frau und ich sind auch gerne dazu bereit, jederzeit. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit, wenn Sie sagen, das habe ich schon erlebt, ich weiß, dass Jesus mich freigemacht hat, vielleicht nutzen Sie die Passionszeit, die jetzt vor uns liegt und fragen sich einmal, wo ist es vielleicht in meinem Leben so, dass Dinge mich wieder gefangen genommen haben. Meistens ist es ja nicht so, dass der Teufel mit so einem dicken Seil kommt wie hier, sondern der Teufel agiert mit Windfäden. Meistens ist es so, dass so mit kleinen Sünden er unsere Hände umschlingt. Haben Sie schon mal so einen Bindfaden um die Hände gelegt? Kann man ganz leicht auseinanderreißen, oder? Haben Sie es schon mal mit Zweien probiert? Probieren Sie es mal daheim aus, wie wir sie gelöst bekommen. 3, 4 schafft man noch. Und das Interessante ist, so ab 5, 6 wird es schon schwierig. Obwohl es nur ganz kleine Sachen sind, ist man trotzdem in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt und kriegt sie unter Umständen alleine gar nicht mehr los. Und vielleicht ist ja gerade diese Passionszeit jetzt, die vor uns liegt, auch eine Zeit, wo wir da nochmal genau hinschauen. Wo bin ich gebunden? Weil das ist das, was Jesus uns zusagt. Ich will dich frei machen. Durch mich kannst du Freiheit von allen Dingen erfahren. Freiheit bedeutet aber bei Jesus nicht nur frei von, sondern auch frei wozu. Jesus schenkt nämlich keine bindungslose Freiheit, sondern er möchte uns an sich binden. Für mich kommt da immer wieder dieses Beispiel von dem Drachen ins Spiel. Ich weiß nicht, wenn Sie mal mit dem Drachen unterwegs waren, wann das letzte Mal war. Wenn Sie das Seil loslassen, was macht der Drachen? Er trudelt noch ein bisschen und dann plups, fällt er auf den Boden. Und so ist es bei Jesus. Jesus möchte, dass er die Verbindung zu uns hält, damit wir wirklich in den Winden auch dieser Welt uns zurechtfinden, nicht zu Boden fallen, sondern aufsteigen. Und im Grunde genommen, wie Jesus ja, uns behandelt wie ein Lenkdrachen. Ja, der hat nämlich 2 Seile. Ja, und da kann entsprechend dann auch der Drachen mitgeleitet werden. Und das möchte Jesus ja, uns lenken mit seinem Wort, uns deutlich machen, in welche Richtung es geht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eng mit ihm verbunden sind. Und Ausgangspunkt ist dabei die Wahrheit, die in Johannes 3, Vers 16 steht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist der Ausgangspunkt. Wenn wir auf der Basis dieser Wahrheit stehen, ja, dann wird sich immer wieder neu die Frage stellen, wie kann ich das weitergeben? Ja, wie kann ich diese Wahrheit, diese Freiheit ausnutzen, auch für andere? Wie sieht das aus mit meiner Nächstenliebe, mit meiner Feindesliebe? Wo sollte sich da unter Umständen auch im Umgang mit anderen Menschen etwas ändern? Deswegen zum Abschluss nochmal, was sollte bei mir anders werden? Wie könnte dieser Gottesdienst dazu dienen, dass sich vielleicht ein Punkt ändert, ja, wo wir merken, wir sollten einen ganz neuen Weg einschlagen, auch im Umgang mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit in der Weise auch, dass Jesus die Wahrheit ist und uns entsprechend auch frei gemacht hat. Amen. Zusammen beten. Ich darf Sie bitten, so weit möglich aufzustehen. Wir danken dem Herrn und preisen seinen Namen, dass er uns die Wahrheit über uns und über ihn erkennen lassen will. Wir loben ihn, dass er uns immer wieder annimmt und vergibt, obwohl wir es keineswegs verdient haben. Wir bitten ihn darum, dass wir seine Güte nie für selbstverständlich nehmen. Auch bitten wir ihn darum, dass wir nicht müde werden, andere um Verzeihung zu bitten, wenn wir uns an ihnen schuldig gemacht haben. Wir beten für alle, die in dieser Welt Macht haben, die regieren und verwalten, dass sie das Leben sichern und dem Missbrauch der Macht nicht nachgeben, sondern sich einsetzen für Frieden und Recht. Wir beten für ein Ende der Konflikte, Gewalttaten und des Terrors in der Welt. Wir bitten Gott um eine lebensfähige und menschliche Gesellschaft, um wechselseitiges Vertrauen und um Solidarität überall, wo Menschen zusammenleben und arbeiten, um Ehrlichkeit im Geschäftsleben, um gute Arbeitsbedingungen. Wir beten für alle Kranken, Arbeitslosen, Alten, Einsamen und seelisch angeschlagenen Menschen, dass sie für ihre nächsten Schritte gestärkt werden und wahre Freunde finden. Wie Jesus uns selbst geboten hat, beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Wille komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm und segne uns, lege auf uns seinen Frieden. Segne kalte Hände über uns, rühre uns an mit deiner Kraft.
In die ganze Welt
hast du uns geschenkt,
deine Freude
auszubreiten. Halte Hände über uns. unter den Segen Gottes wollen wir uns stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden.
Jedu, že to